Namaste und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Seelenpodcast für inneren Frieden. Mein Name ist Christina Jungkomm, ich bin die Gründerin der Yogaschule Kio Yoga und ich freue mich, dass du heute das erste Mal oder wieder eingeschaltet hast zu unserer heutigen Folge, die 5 Stufen des Erwachens. Mit dem Prozess des Erwachens und der Zeit, in welcher wir uns aktuell befinden, und zwar auch in dem Wassermann-Zeitalter, in welches wir gestiegen sind, diese Zeit wurde von vielen Mystikern, von vielen Heiligen, von vielen spirituellen Aspiranten als auch Psychologen bereits vor Jahren vorausgesagt. Und diese Menschen und diese spirituellen Lehrer haben über verschiedene Phasen des spirituellen Erwachens eines Individuums gesprochen. Und ich möchte heute mit dir über diese Stufen sprechen, vor allem, wenn du dich auch, ich sag mal, bereits auf der Reise deines Seelenweges befindest, ja, wenn du beispielsweise auch schon in der Arbeit des Gebens bist oder ja der Arbeit vom Im-Service-Sein, als auch in deiner ganz persönlichen spirituellen Entwicklung oder vielleicht gerade in einem Umbruch. Und ich lade dich ein, jeder Stufe ganz offen zuzuhören und dich dann nochmal zu fragen, was du fühlst, in welcher Stufe du bist. Ich werde mit dir über die 5 Stufen des Erwachens sprechen. Und ja, ich freue mich, dass du hier bist. Mach's dir gemütlich. Nimm einen tiefen Atemzug über die Nase ein. Halte den Atem. Atme den Mund wieder aus. Erlaub dir, dein Gesicht zu entspannen, dein Kiefer, deine Schultern. Löst deine Zungenspitze von deinem Gaumen, schenk dir ein Lächeln und dann lass uns beginnen mit einer, ja, ich freue mich total, die Folge aufzunehmen, ich bin so motiviert, ich bin nämlich zurück in Dubai, frisch aus meiner Indienreise und ja, wow, was kann ich mit dir teilen, was kann ich dir Wertvolles mitgeben, was ich auf dieser Reise für mich gelernt habe, also ich denke, was ich mit dir teilen möchte, ist was ganz Wertvolles, was meine Lehrerin Gurmukh gesagt hat bei der Kundalini-Yoga-Lehrer-Ausbildung war. Und sie ist 84 und 84 oder ist sie 83 und also sie ist einfach eine Legende. Also sie ist weit über oder in der Stufe der 5. Stufe des Erwachens und du wirst verstehen, wenn ich dir erkläre, was in deinem Leben passiert, wenn du dich in dieser Stufe befindest, warum sie in dieser Stufe ist. Ja, denn einfach nur mit ihr zu sein und neben ihr zu sitzen, wirklich das Universum durch ihre Augen zu sehen, wenn sie dich anschaut, wenn sie zu dir spricht, wenn sie die Session mit dir macht, es ist unfassbar. Also mit ihr nur in ihrer Präsenz zu sein, hebt dein Bewusstsein an. Von ihr und ihrem Mann. Sie unterrichten seit 40 Jahren Kundalini-Yoga und bilden Kundalini-Yoga-Lehrer aus. Und ja, es war meine Kundalini-Yoga-Lehrerin und Freundin aus Dubai hat gesagt, also wenn du diese Reise machst, it will be a life-changing experience. Und das war es. Und was Gurmukh zu mir gesagt hat, war, und es war so lustig, ich habe diese Speech von ihr aufgenommen. Und es war, wenn ihr nach Hause geht und zurückkommt, werden die Menschen um euch herum euch erstmal sagen, sie sagt, das Erste, was die Menschen euch sagen werden, ist, oh, du hast abgenommen. Das Zweite ist, dass sie dich fragen werden, was hast du gemacht? Du hast so ein Glow, du strahlst so, was hast du geändert in deiner Routine? Was genau, oder wenn man dann auch Menschen, die dann wissen, dass du vielleicht in Indien warst, was genau ist passiert und ich will jedes Detail wissen und erzähl mir von deiner Reise und was habt ihr gemacht und whatever. Und diejenigen, die eventuell auch Menschen, die vielleicht auch wirklich mehr schon im Thema Spiritualität mit drin sind, werden dich vielleicht fragen bezüglich der Meditation und hast du außerkörperliche Erfahrungen gemacht, bist du astral gereist, whatever. Und sie hat gesagt, dass wenn Menschen, also je nachdem, auf welchem Bewusstseinslevel jemand ist, dich sehen, dann werden sie Fragen stellen, die einfach nur dein Äußeres betreffen, ja, die einfach nur deine äußere Körperhülle betreffen, weil sie nicht sehen können, und vielleicht kommt es dir auch bekannt vor, und ich bin mir sicher, du kennst das vielleicht selber aus deiner eigenen Erfahrung, dass dieses Leuchten wortwörtlich von innen kommt und deine Aura betrifft und nicht damit zusammenhängt, dass du irgendeine tolle Creme benutzt oder dass du dir hast Botox spritzen lassen oder dass du abgenommen hast, sondern es ist einfach deine Präsenz, und gewisse Menschen können das dann nicht zuordnen. Sie verstehen nicht, wow, sie fühlen es, aber sie können es nicht erklären, und dann werden sie versuchen, so wie das ja auch eben das Ego macht und der Verstand, sich irgendwie herzuholen, okay, wie kann ich das mir erklären? Was hat diese Person gemacht? Welchen Shake trinkt sie? Welches Supplement ist das? Und deswegen, by the way, verkaufen sich auch in der heutigen Welt materielle Dinge viel mehr, wie dass Menschen bereit sind, zum Beispiel den spirituellen Weg zu gehen. Oder also sagen wir jetzt mal, es gibt eine Creme, die kostet 10 Euro. Da ist jemand viel oder ein Supplement oder whatever mehr bereit, 10 Euro in eine Creme zu investieren, als zu sagen, für 10 Euro kriegst du diese Meditation. Und sich dann auch zum Beispiel hinzusetzen und zu meditieren oder in etwas zu vertrauen, was man nicht sehen kann. Weil hier sind wir in der Welt des Unsichtbaren. Und die irdische Welt, also unsere Erde, ist nun mal eben fest. Sie ist nun mal manifestiert. Sie ist nun mal von Gott, vom Universum manifestiert. Und hier möchten wir das auch erleben. Ja, Form fühlen, feste Bestandteile im Leben. Also festes Erleben, festes Sehen, Materie manifestieren. Und sie hat eben gesagt, was für Fragen kommen können, wenn wir zurückkommen und von dem Training zurück sind. Und oh mein Gott, ich muss einfach nur lachen, wenn ich daran denke. Und dann hat sie gesagt, und wisst ihr, was sie antwortet? Sagt so, also erstmal erzählt keinem Menschen, und dann hat sie so eine süße Stimme. Ich meine, sie spricht auf Englisch, deswegen ist es ganz anders, wenn ich es jetzt in Deutsch imitiere. Und wenn ich das mache, dann mache ich das aus meinem Herzen heraus. Das war auch sowas. Enge Freunde von mir, die ich beim Training kennengelernt habe, kennst du das, wenn man Menschen im Gutwollenden nachmacht, und ich kann Menschen sehr gut imitieren, weil sie einfach so genial sind. Und wir haben das beim Training manchmal gemacht, und manche Studenten haben sich so angegriffen gefühlt und gesagt, oh mein Gott, das kannst du doch. Also die haben gedacht, wir machen das aus was Böswilligem heraus und konnten nicht sehen, dass das aus dem Herzen herauskommt. Und ja, das zeigt halt einfach nur eine innere Wunde oder ein Thema, aber whatever. Und sie hat dann gesagt, auf jeden Fall Gulmuk hat gesagt, erstens erzählt keinem so in der Form, dass wir um 3.30 Uhr in die spirituelle Praktik gestiegen sind. Sie hat gesagt, das werden sie nicht verstehen. Also und vor allem manchmal bin ich um 2.30 Uhr aufgestanden, um 2.45 Uhr. Sie sagt, wenn ihr etwas mitgeben wollt, gebt den Menschen mit, steh vor dem Sonnenaufgang auf, aber erwähne nicht 3.30 Uhr. Erwähne noch nicht 3.30 Uhr. Ihr werdet für verrückt erklärt. Und es war auch so genial, in den ersten Tagen hat eine Freundin von mir gesagt, ich weiß nicht, wie ich das zuordnen soll mit, wenn wir um 2.30 Uhr aufstehen. Gehe ich schlafen oder stehe ich auf? Ist es morgen oder ist es Nacht? Gehe ich auf einen Rave? Nehmen wir irgendwas ein oder 2.30 Uhr mein Wecker klingelt? Was genau ist es für eine Uhrzeit? Und ja, also genial. Es gab wirklich Momente. Es ist ja auch wichtig, dass man über das alles lachen kann. Ja, und wir hatten einmal in der Woche einen freien Tag in dem Monat. Und wenn wir dann rausgefahren sind und in die Stadt gefahren sind und wie du weißt, ich bin ja meinem spirituellen Weg super hingegeben. Und gleichzeitig ist es halt wichtig, dass man auch über die Sachen lachen kann. Und wir waren dort alle wirklich 100% fokussiert und haben auch nichts in Frage gestellt und dem ganzen Prozess total vertraut. Und das ist auch übrigens, was spirituelle Praktiken in Frage stellen. Das ist eine gewisse Stufe des Erwachens. Also gehen wir gleich drauf ein. Und dann haben wir gesagt, wo wir dann rausgefahren sind, haben wir einfach manche Kriyas, also Kriya nennt sich im Kundalini-Yoga eine Abfolge von den Körperhaltungen, von den Asanas. Und dann haben wir eben Übungen nachgemacht, weil manche sind ganz witzig, wie du eben dann stehst oder es gibt so eine Übung, die heißt eben der Geist, also the ghost, also wirklich ein Ghost. Und ja, wirklich, wir haben uns einfach nicht mehr eingekriegt. Das ist jetzt auch ja wirklich wahrscheinlich nur lustig, wenn ich das dir erzähle, weil du kannst gar nichts damit anfangen. Aber ja, manchmal darf man einfach darüber lachen. Wir haben auch gesagt, also wir sind hier in der absoluten Sekte gelandet. Und ich habe so ein T-Shirt mitgenommen. Und zwar von der, also Nelly, meine Oma, ihr kennt sie bereits alle, sie ist eine Legende nun in Indien. Ich hatte so viele Kleidungsstücke von ihr dabei. Und es gibt ein Kleidungsstück, das war wirklich in den Top 10, als ich das anhatte. Jeder hat mich gefragt, woher hast du das? Das ist so fancy. Und ich so, meine Oma hat es gemacht und es ist halt einfach ein Vorhang. Sie hat einfach einen Vorhang zusammengenäht mit einem Schnürsenkel drin, der dann als wie so ein Verschluss gilt. Ich muss mal ein Bild davon aussuchen und dann irgendwo mit euch teilen. Und also die Community dort kam zum Entschluss, dass Nelly Schneiderin werden sollte. Und auf jeden Fall habe ich, bevor ich zum Kundalini-Training bin, sie gefragt, Nelly, hast du was Weißes für mich, was ich mitnehmen kann zum Anziehen? Und dann hat sie gesagt, ja, schau mal, was habe ich hier? Und hat sie ein bisschen rumgegraben und dann holt sie so ein riesengroßes weißes T-Shirt raus, wo Jesus drauf ist. Und ich so, oh. Ich so, woher hast du das denn? Ich habe es noch nie gesehen. In meinem ganzen Leben habe ich das noch nie gesehen. Und da steht eben drauf, also einmal da ist auch abgebildet der Jordan River, also der Fluss in Israel. Und hat sie gesagt, ich habe das T-Shirt getragen in dem heiligen Fluss in Israel. Und ich so, wann bist du in Israel gewesen? Und ja, also es war genial. Auf jeden Fall hatte ich dann Jesus dabei. Übrigens eine ganz spezielle Energie, also eine ganz magische Energie hat dieses T-Shirt. Also es ist ein T-Shirt, das geht bis zu deinen Füßen. Und dann haben wir auch gesagt, wir sind jetzt dort. Dann im Kundalini-Yoga trägst du ein Head-Covering, also eine Kopfbedeckung. Und warum du diese Kopfbedeckung trägst oder tragen kannst, ist einmal, als erstes ist es ein Zeichen von dem Respekt deiner eigenen spirituellen Praktik. Ja, dass es einmal wie ein Anker setzt, okay, gut, ich gehe jetzt in meine Praktik, ich gehe jetzt in meine Meditation und ich kleide mich in Anführungsstrichen dafür. Ja, ich kleide mich, ich ziehe helle Kleidung an. Im Kundalini-Yoga wird weiße Kleidung getragen, weil schwarze Kleidung, also ich habe das bestimmt schon mal mit dir hier im Podcast geteilt. Also ich trage hier seit Jahren überhaupt kein Schwarz. Ich habe dieses Jahr, ich glaube, wieder ein paar schwarze Sachen mitgenommen, also auch von Deutschland dann zu mir nach Dubai. Aber ansonsten trage ich hier super viel Weiß und helle Kleidung. Und nach spiritueller Ansicht ist es eben so, dass, und das kann ja auch gut sein, aber im Kundalini-Yoga wollen wir das nicht, wenn wir im Service sind mit Menschen, Schwarz tragen, weil Schwarz bedeutet, du nimmst die Energie von anderen Menschen auf dich und vielleicht erinnerst, also du kennst es ja, wenn man beispielsweise beichten geht, hat der Priester oder genau der Priester dann, trägt etwas Schwarzes, weil er nimmt deine Sünden von dir ab. Bedeutet, wenn das dein Ziel ist, dann ist es zum Beispiel auch gut, mit der Farbe Schwarz zu arbeiten. Aber im Kundalini-Yoga, weil wir hier auch so viel energetisch arbeiten und in einer Kundalini-Yoga-Klasse jemand zum Beispiel durch Lifetimes, also durch Leben, durch verschiedene Leben durchgehen kann auf seiner Reise, gibt man einmal im Kundalini-Yoga keine Hands-on. Also im Kundalini-Yoga zeigst du einmal, welche Technik gemacht wird. Du sitzt nur vorne, es findet keine einzige Berührung mit dem Schüler statt. Also einmal, um den Schüler nicht aus seiner Praktik herauszubringen und um gleichzeitig nichts von dieser Energie, was gerade in dem Prozess von diesem Kriya im Schüler vor sich geht, auf dich zu nehmen. Und deswegen trägst du vorne auch weiß, dass du als Lehrer geschützt bist und dass du nichts aufnimmst, was die anderen in ihrer Praxis von sich geben. Nummer eins, und dann zurückzukommen zur Kopfbedeckung, eben als erstes der Respekt und die Hingabe und die Erinnerung an deine Praxis. Und das zweite ist das, und das war für mich eine wirklich auch eine tolle Erfahrung, was ich jetzt einfach an eigenem Leib erleben durfte. Ich bin jetzt ja schon seit einer Weile auch drin, Kundalini zu praktizieren oder auch Kundalini-Techniken zu unterrichten. Und ich habe nie eine Kopfbedeckung getragen. Und das ist super interessant, weil meine Lehrerin oder ja genau, eine eben vor allem meiner, ja wie soll ich sagen, ich überlege gerade wirklich die meisten Kundalini-Klassen habe ich bei ihr gemacht und sie trägt keine Kopfbedeckung. Und da sieht man, wie stark, also zum Beispiel auch Schüler-Lehrer-Beziehung ist, dass wirklich der Schüler das macht, was der Lehrer macht und warum es so wichtig ist, sich den für sich richtigen Lehrer auszusuchen. Und was meine Lehrerin macht, dass sie ihren Kopf zum Beispiel nicht bedeckt, ist überhaupt nicht falsch. Aber ganz oft, wenn ich in Aktivierungen war, war ich danach super, also manchmal voll abgespaced, so sage ich mal. Das war auch nicht unbedingt schlimm, aber ich war gar nicht geerdet. Und das ist, was passiert, wenn du keine Kopfbedeckung trägst, was mir nochmal einen ganz anderen Blick darauf gegeben hat, wie ja, also auch vor allem in vielen anderen Religionen Kopfbedeckung getragen wird, dass du eben diese Energie, ja, das Energiezentrum, also wir haben ja alle diesen heiligen Schein über unserem Kopf, dass diese Energie nicht rausgeht ins Universum, sondern eben wieder zu dich, wieder in dich zurückkommt und dann nach unten zur Erde. Weil alle sprechen, habe ich ja auch schon mal mit dir geteilt, wie du weißt, vom Kundalini Rising, die Kundalini und deine Lebensenergie in dir zu aktivieren oder zu deinem 7. Energiezentrum zu bringen oder deinem 8. Energiezentrum, deiner Aura. Doch das Wichtige ist, diese Energie wieder zur Erde zu bringen, weil wir hier eben als Menschen sind. Und das Wichtigste ist, bei allem in deinem Körper zu bleiben, in deinem Körper zu bleiben, in deinem Körper zu bleiben und eben nicht nur astral zu reisen, weil wir kommen aus der astralen Welt und wir sind hierher gekommen, um eine menschliche Erfahrung zu machen und ein Mensch zu sein. Und das ist der zweite Punkt. Und der dritte ist einfach dein Schutz. Also es fühlt sich einmal total angenehm an, dein Kopf ist warm. Und ja, das sind so die Hauptmitgründe, warum du eine Kopfbedeckung trägst. Und ja, dann war es eben so, dass wir gelacht haben, ja, wir tragen alle eine Kopfbedeckung. Ich habe zum Beispiel dieses Jesus-T-Shirt an und dann stehen wir um 3.30 Uhr auf und wir haben dort super einfach gegessen, also super, super leckeres Essen. Das Essen war natürlich alles vegan. Und dann haben wir aber wie so ein Brett gegessen, wo es halt verschiedene Bereiche gab, wo du dir halt dein Essen, sagen jetzt mal, hier diese Schale ist für Reis, aber es waren keine Schalen, das war alles halt so ein Metalltablett. Und wir haben gesagt, wir sind hier wie im Knast, wir sind hier wie in so einem Krankenhaus. Und dann waren wir so irgendwo in Indien, so es hat nichts anderes hat existiert als dieser Ort dort. Und du hast wirklich, es war, ja, also wir haben halt super darüber gelacht. Aber das ist dann wieder das, wenn man sich auch so Sachen erklären möchte oder sich der Verstand die Sachen erklären möchte, genau darauf zurückzuführen, was ich gesagt habe, wenn du eben verändert zurückkommst und zwar von innen heraus verändert und Menschen das dann nicht zuordnen können und versuchen, im Außen Sachen zu finden, was sie dich eben fragen können. Und ja, und um das Ganze jetzt aber abzurunden, hat meine Lehrerin gesagt, und was sie auch noch gesagt hat, was so schön war, hat gesagt, ich bin nicht eure Lehrerin und ihr seid auch nicht meine Schüler. Nichts ist mein, nichts ist dein. Und da habe ich gemerkt, wie oft ich sage, auch meine Schüler oder meine Studenten, und das kommt ja auch gar nicht, also ich meine, wie soll man es denn auch anders formulieren? Und es ist ja auch die Frage, mit welcher Intention man das sagt. Aber sie sagt, sie unterrichtet nicht, und das habe auch ich, als ich jetzt meine Yogalehrerausbildung in Deutschland gegeben habe, gesagt, Und das war so schön zu sehen, wie sehr es im Kundalini darum geht. Du unterrichtest nicht im Kundalini, du unterrichtest nicht im Yoga. Wenn du wahrhaftig Yoga unterrichtest, dann fließt das Universum durch dich durch. Dann fließt das Wissen aller Lehrer vor dir durch dich durch. Und du bist einfach nur ein Fahrzeug, du bist einfach nur ein Gefäß dafür, du bist einfach nur I am, ich bin. Alles, was nach deinem Ich bin, voll kannst du streichen. Alles, was nach Ich bin, kommt, ist eine Lüge und du bist es nicht. Du bist nur Ich bin. Ich bin, weil ich bin und nichts anderes. Ich bin nicht Christina Juncker. Ich bin nicht die Gründerin der Yogaschule Kio Yoga. Ich bin nicht eine Frau oder eine Businessfrau oder eine Freundin oder eine was auch immer. Nein. Alles, was nach ich bin, kommt, bin ich nicht. Alles danach ist mein Ego. Ich bin nur. Ich bin. Du bist. Das ist das Einzige, was du bist. Und alles danach ist nicht die wahre Wahrheit. Alles danach ist nicht Sat Nam. Und das wird im Kundalini-Yoga gesagt. Und es ist der Grundsame, das Grundmantra, welches dafür steht, dass Wahrheit deine Essenz ist. Du bist die Wahrheit. Du bist, weil du bist. I am. I am what I am. I am because I am. Deswegen die spirituelle Frage, die jedem spirituellen Aspiranten mitgegeben wird, ist: Who am I? I am. Und als Yogalehrer und in einer wahrhaftigen Yogalehrerausbildung wirst du zu dem Krieger in deinem Leben ausgebildet, um nicht die besten Techniken zu können oder die beste Meditation anzuleiten oder fancy oder cool zu sein. Nein, das sind alles auch Sachen, ja, weißt du, heutzutage, vor allem jetzt in diesem Wassermann-Zeitalter, in welchem wir sind, findest du jede Information im Internet. Ja, gib auf Spotify, egal was ein, gib auf YouTube, egal was ein, was du möchtest. Du findest überall eine Antwort, du findest überall die Teachings, du findest überall die Lehren. Aber die Frage im Wassermann-Zeitalter ist, wer verkörpert diese Lehren? Es geht nicht darum, wer weiß es, weil Wissen tut's und kann's jeder. Ja, es ist kein, ich meine, allein wie viele Bücher es heute gibt zu wie vielen Themen. Es ist kein... So viele Informationen sind keine Geheimnisse mehr. Ja, das goldene Zeitalter ist nicht mehr etwas, von dem viele Menschen nicht gehört haben oder Themen wie Familienaufstellung oder überhaupt Spiritualität, Kristalle, Räuchern und so weiter und so fort. Alleine Yoga. Aber die Frage ist, wer verkörpert seine Praxis? Welcher Yogi ist in seiner Praxis? Und geht durch die verschiedenen Stadien des Erwachens. Und als wahrhaftiger Yogi bist du ein Kanal, also als wahrhaftiger Yogi weißt du, wer du bist? Nichts. Du bist ein Niemand, wenn du ein wahrhaftiger Yogi bist, weil du bist nur das Fahrzeug für die kosmische Quelle. Nichts anderes. Und das bedeutet dann auch ein wahrhaftiger Ego-Tod. Und in dem Moment, wo du denkst, ich habe mein Ego besiegt, hat dein Ego dich besiegt. In dem Moment, wo du denkst, ach, ich hatte einen Ego-Tod oder einen Ego-Tod, weil ich Ayahuasca genommen habe, in dem Moment hat dein Ego die komplette Kontrolle über dich eingenommen. Und das Ego kann sich gut tarnen. Glaub mir. Meine Yoga-Lehrerin hat dann gesagt, wenn ihr dann also zurückkommt von eurer Reise, seid nicht so cool, wenn man dann zum Beispiel darauf angesprochen wird, hey, du hast dich verändert oder da, 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 oder du strahlst oder was hast du gemacht, sagt so, seid bloß nicht so cool. Seid bloß nicht so cool und sagt, ja, ich weiß und Indien war so toll und Indien hat mein Leben verändert. Sie hat gesagt, gebt ihnen etwas mit. Und haltet einfach nur euren Mund. Also deswegen werde ich euch nichts von Indien erzählen. Macht einfach selber die Erfahrung. Und im Endeffekt, weißt du, über alles, was wir sprechen, jedes innere Glück in dir, was du von dir gibst, gibst du von dir weg. Und damit geht es nicht darum, wenn wir Glück teilen, verdoppeln wir es. Selbstverständlich, wenn du gibst und oh mein Gott, ich werde eine Folge veröffentlichen, wo es um das Thema Geben geht. Und ich werde radikal ehrlich darüber sprechen und diese Folge wird bestimmt viele Menschen triggern, vor allem viele Menschen, die eben in ihrem Ego gefangen sind und nicht geben können, ja, in welcher Form auch immer. Und dann werde ich dir auch sagen, wohin das führt, wenn du nicht geben kannst. Sei es kein Geld geben, kein Kompliment geben, kein energetisches Giving Back, weil genau du bist, was du machst und genau das bist du dann im Universum. Und wie willst du, dass das Universum was von dir gibt, wenn du nicht den ersten Schritt machst? Du denkst, du hast kein Geld, gib trotzdem Geld. Genau das war der Satz von meiner Lehrerin und sie hat mich nochmal so tief in dieses im Service sein und Geben gebracht, als wir wurden wirklich gedrillt, zum Beispiel auch zu spenden und ganz klar und offen zum Beispiel auch über Geld zu reden. Also wenn du zum Beispiel nicht über Geld reden kannst, darüber habe ich ja in einer der letzten Folgen geredet, zeigt das eben, was da halt für eine Wunde ist. Und vor allem geht es darum, wenn, also wir haben so viel gespendet in Indien und wir wurden, darüber haben wir zum Beispiel auch gelacht, wir haben gesagt, wir wurden wieder zu gedrillt in Indien zu spenden. Ich werde Podcast-Folgen hier bald rausbringen, Interviews mit Kundalini-Yoga-Lehrern und auch mit Teilnehmern von dem Teacher-Training und dann kann ich dich hier noch mal ein bisschen mehr mit in die Erinnerung nehmen und auch bei der Ausbildung, manche hat das wirklich super getriggert, die gesagt haben, ja oder hier und dann noch da ein paar Tipps geben und ja, es war zum Beispiel, also wir haben ein riesen Team gehabt in Indien, was sich um uns gekümmert hat. Also sei es die Köche, einfach the staff of the place, okay. Diejenigen, die auch aufgeräumt haben, also auch wenn wir selber unsere Zimmer putzen mussten. Und das war auch schon mal was. Also ich meine, weißt du, wie unsere Zimmer aussahen. Und ich war ja in einem Dorm mit 8 Mädels. Und hier werde ich davon nämlich auch ein paar Mädels in den Podcast holen. Und und oh mein Gott, es ist einfach so viel passiert. Und auf jeden Fall wurden wir dazu eingeladen, weil das sind wirklich Menschen, die auch dort arbeiten und jüngere Menschen und auch ein bisschen ältere Menschen und eben Einheimische und für die auch vor allem in einem ärmeren Land oder in gewissen ärmeren Bereichen dort Geld super viel bedeutet. Und wie wichtig es ist und was es vor allem den Menschen dort für ein Gefühl gibt, wenn du etwas gibst. Ja, sei das, wenn das 5 Euro sind oder 10 Euro. Und es wurde auch gesagt, ja, es war auch einmal und dann wird es ja umgewandelt in Rupie. Und das ist dann einfach super viel in Indien. Und dann haben sie auch gesagt, dass einmal jemand dabei war, der $500 gespendet hatte. Und dieses Mal, also es war unglaublich, was die Menschen gegeben haben. Und auf der anderen Seite gab es auch Menschen, die, was ich verstehen kann, die jedoch davon getriggert waren, weil es war auf der einen Seite eine Einladung und dann, darüber haben wir gelacht, es war so eine Einladung und dann war es auch so, aber ihr müsst, es ist freiwillig, aber ihr müsst. So, wer heute noch nicht gespendet hat, spendet jetzt. Und das ist übrigens, ich habe alle Teachings dort 1:1 unterschrieben. Also vor allem für mich, auch als Yoga-Ausbilderin, habe ich nur gedacht, ich weiß ganz genau, wohin sie vor allem gewisse Schüler bringen möchten. Und zwar genau an diesen Trigger. Was? Ich muss jetzt geben oder ich bin gezwungen zu geben. Ich kann doch nicht geben. Mir wird jetzt was passieren. Oh mein Gott. So, da, bei manchen sträubt sich da schon der Bauch zusammen, wenn sie daran denken. Und das ist eben auch so ein Ding. Weißt du, wir waren da in einer Riesengruppe. Und das ist eben auch dieser Ego-Gedanke. Oh ja, ich muss doch nicht spenden, weil alle anderen spenden doch, dann kann ich doch das Geld für mich behalten. Und sie haben ganz klar gesagt, wenn du nicht spendest, dann ist es auch okay, aber dann komm nach vorne und sag einfach, warum du nicht spenden kannst. Und ich finde das einfach nur genial, nämlich ganz genau. Erklär mal, warum kannst du nicht spenden? Warum kannst du nicht zurückgeben? Warum ist es für dich und dein Ego so schlimm, was zu geben? Also, das war für mich eine Sache, die ich für mich noch mehr mitgenommen habe, ist diese wahrhaftige Kraft des Gebens, das im Service sein und vor allem dann zu geben, wenn man nichts hat. Meine Lehrerin, sie war eine, wie fast, also früher in den Hippie-Zeiten, eine ja, fast obdachloser Hippie in Amerika. Und dann hat sie eben zu ihrem Lehrer gefunden und zu ihrem Guru sozusagen gefunden, zu Yogi Bhajan. Und das ist der Gründer von Kundalini-Yoga. Und das ist eben auch das Besondere, dass sie ist noch eine Lehrerin, die am Leben ist, die von ihm gelernt hat und die eine Schülerin war. Und meine Lehrerin Gomuk, sie hat Stars unterrichtet, sie hat Michael Jackson unterrichtet. Und eines Tages hatte sie die Einladung, Michael Jackson auf seiner Tour zu begleiten. Also Michael Jackson, das wisst ihr ja alle, der ist ja 100% erleuchtet gewesen. Und ich meine, hör einfach seine Lieder rein. Und sie war dann und hat ihn auf seiner Tour begleiten dürfen. Und dann hat Yogi Bhajan sie angerufen oder ihr geschrieben oder wie das damals war und gesagt, sie darf jetzt sofort zurück nach New Mexico kommen und nicht mit ihm auf Tour gehen und darf jetzt erstmal das Feld putzen. Und sie hat gedacht, sie dachte, das ist mega toll, sie unterrichtet so große Leute. Und dann hieß es, für dich gibt es keine 1:1 Unterrichte mehr. Du unterrichtest nur noch Gruppen. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was die Message davon ist. Also ich weiß ja auch nicht, ob ich verstehe. Es ist ja nur meine Interpretation, was ich verstehe. Aber ich weiß ganz genau, was er damit gemeint hat und was er auch meint mit geh und diene dem Volk und sei im Service. Und vor allem, in so einem Moment denkt man, oder denken manche Lehrer, sagen jetzt mal, man arbeitet für irgendeinen Star, oh mein Gott, das wird so fehlen, wenn ich dann nicht mehr für diesen Star arbeite. Und dabei wurde sie zum Beispiel einfach ersetzt mit einfach irgendeiner anderen Lehrerin. Und ihre Reise hat auch begonnen, dass Yogi Bhajan zu ihr gesagt hat, geh auf die, like, go and feed the people. Und sie hat gedacht, wie soll ich, vor allem, ich habe nicht mal Geld und Essen für mich selber, wie soll ich die Menschen füttern gehen? Like, go and feed the people. Und hat sie darüber nachgedacht und was hat sie gemacht? Sie ist dann in Supermärkte gegangen und hat dann dort eben Essen eingesammelt und ist dann auf ihrem Fahrrad damals durch Amerika gefahren und hat dann eben die Menschen gefüttert. Und deswegen sagt sie, you think you have no money? Give. Du hast immer. Du denkst nur, dass du nicht hast. Und die größte spirituelle Erleuchtung besteht im Geben. Vor allem in dieser Zeit, wo es heute ja auch so viel darum geht, um meine Grenzen und meinen Raum und dadadadadad. Gib. Und gib nicht in dem Denken, um dann zurückzubekommen, sondern gib. Geh in die Welt und gib. Auch hat unsere Lehrerin zu uns gesagt, wenn ihr auch zurückkommt, kommt nicht zurück und sagt, wenn ihr zu euren Familien kommt und zu euren Partnern, oh mein Gott, du hast die Wäsche nicht zusammengelegt oder du hast dies oder das nicht gemacht und beschwert euch nicht, sondern backt einen Kuchen. Ich habe versagt, ich habe mich beschwert, aber ich habe auch einen Kuchen gebacken. Also bitte, lieber Gott, ich bin wieder im Gleichgewicht. Und um zurückzukommen von dieser Geschichte, ist die Message, bei so vielen Menschen dreht sich das Leben einfach nur um sie selber. Und ich versuche auch hier in diesem Podcast für dich immer so einen Mix zu machen, weil es ist natürlich auch spannend, von jemand anderem aus seinem Leben Geschichten zu hören etc., aber mein Ziel und auch hiermit, das ist dein Seelenpodcast für deinen inneren Frieden und deswegen geht es ja auch nicht wirklich um mich, sondern es geht einfach nur um die Teachings. Und deswegen versuche ich die Balance auch zu finden und natürlich die Geschichten aus Indien zu erzählen und vor allem diese Energie dann einfach in meine Arbeit, in meine Projekte mit einfließen zu lassen. Und bevor wir jetzt dann auch wirklich zu den 5 Stufen des Erwachens kommen, habe ich 2 Verkündungen. Wie du weißt, wird dieser Podcast bald auf Englisch stattfinden. Und ich hoffe, wenn du vor allem zu meinen treuen Podcast-Hörern gehörst, ja, so wie meine liebe Areti, Areti, wenn du das hörst, I love you, und die jetzt beginnt, Englisch zu lernen, ja, trau dich trotzdem in den Podcast reinzuhören, ja, und dabei zu bleiben und dich nicht abschrecken zu lassen. Und ich möchte eine Folge herausbringen, wo du mir, also wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann darfst du nebenbei mal dein E-Mail-Postfach öffnen oder Instagram und denk nicht, nein, ich mach's später. Do it now. Mach es jetzt. Und schreib mir eine Frage, die du dir wünschst, von mir in der nächsten Folge beantwortet zu kommen. Also wenn ich mindestens 5 bis 10 Fragen von euch erhalte, dann werde ich eine Podcast-Folge machen und auf diese Fragen eingehen. Ja, ich habe manchmal auf Instagram oft Fragen und Antworten gemacht, also Q&As, und gefragt, was ist gerade deine Herausforderung. Und ich weiß, das erwartet natürlich von einem Öffnung, das erwartet natürlich von dir Vertrauen in mich, das erwartet von einem verletzlich zu sein und vielleicht auch zu reflektieren, hey, was in meinem Leben, wo brauche ich gerade Unterstützung, was möchte ich verändern? Oder es muss ja auch nicht unbedingt etwas sein, ja, vielleicht geht es dir auch gerade blendend, dann, ja, sei gesegnet, also in der Form von mega. Vielleicht hast du eine allgemeine Frage. Egal, was du für eine Frage hast, ja, nimm dir den Raum. Ich würde wie in einem 1-zu-1-Coaching diese Frage hier beantworten. Und was hat dieser Prozess auf sich? Ja, warum mache ich diesen spirituellen Prozess? Ich lade dich einmal ein, zu reflektieren, dir den Raum zu geben, dich zu öffnen und zu sprechen. Und oft einfach nur, indem wir sprechen, heilen wir. Und dann, indem wir eine zweite Perspektive darauf bekommen. Und im 3. Schritt schafft es Verbindung, Fragen von anderen Menschen zu hören. Zu hören, durch was jemand anderes durchgeht. Ja, das ist Community, das ist Verbindung. Das zeigt, warum, und das ist eben genau dieses, nicht wie mit dem Spenden, ja, irgendjemand anderes wird seine Frage schicken. Nein, du bist gerade hier, du hörst gerade zu, du bist ein Teil von diesem Podcast. Also schick deine Frage ab. Du kannst auch einfach hier übrigens gerne einen Kommentar hinterlassen. Und wenn du sogar der oder die Erste bist, it's great. Und oder dann natürlich mir anonym und privat deine Frage zuschicken. Und dann werden wir daraus eine ganz tolle Folge machen und eine ganz tolle Session. Und das nächste ist, dass bald wieder nach ganz langer Zeit Online-Klassen stattfinden werden und ich zum allerersten Mal Kundalini-Meditation und Aktivierung unterrichten werde, und diese werden auf Spendenbasis stattfinden. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, würde ich dir empfehlen, dich in mein Newsletter einzuschreiben, wenn du es nicht schon bist, oder mir einfach auf Instagram zu folgen. Und ja, ich werde auch sicherlich hier im Podcast dann verkünden, wie du dich dazu anmelden kannst. Ja, ich meine, es gibt ja viele Kanäle wie mein WhatsApp-Kanal, meinen öffentlichen Telegram-Kanal, also genau, ich weiß schon gar nicht, wo, überall, alles. Und ja, dann wirst du darüber informiert. Und ich kann dich nur einladen, in den frühen Morgenstunden daran teilzunehmen. Ja. So, was ist die erste Stufe von, ja, von dem Weg der Weisheit? Was ist die erste Stufe auf dem Weg der Erleuchtung? Die erste Stufe bedeutet Sarampat. Und es ist der Moment, wenn deine Seele erkannt hat, okay, es muss einen anderen Weg geben als diesen, den ich bisher gegangen bin, um durch mein Leben zu gehen, um alte Gewohnheiten zu durchbrechen, um beispielsweise es zu schaffen, früher aufzustehen, um meine Ernährung umzustellen, um eine andere Denkweise zu entwickeln, um einen gesünderen Lebensstil zu pflegen, um in anderen Beziehungen zu sein, um ein erfolgreicheres Leben zu haben, um mehr Geld zu verdienen, um weniger arbeiten zu müssen. Ja, also an sich sollten wir alle das Wort Arbeit gar nicht verwenden. Ja, in der Form von, also egal, was du machst, aber es ist ja einfach, man kann Arbeit streichen. Das ist so, wie wenn ich auch sage, ich habe keine To-Do-Liste, ich habe eine Want-Liste, eine Want-Do-Liste. Und diese erste Stufe, dieser erste Wake-up-Call, der kann durch drei verschiedene Schritte eintreffen, sage ich jetzt mal. Und der erste Schritt davon ist Schmerz. Und das war ganz persönlich für mich der erste Schritt, wie meine spirituelle Reise begonnen hat. Das war auf jeden Fall so viel Schmerz. Und das ist eben auch der Punkt, warum ganz viele Menschen erst in ihrem Leben was verändern. Ja, das ist ja auch ganz bekannt und das ist ja auch dir bekannt, wenn man eben von diesem Leidensdruck spricht. Also das ist was ganz Normales. Das ist was ganz Normales, dass Menschen, die in ihrem Leben hier eben ihr Bewusstsein verändern, ist, wenn sie also in die erste Stufe kommen. Und übrigens, manche Menschen gehen natürlich nicht durch alle 5 Stufen. Du wirst auch gleich mehr erfahren oder an welcher Stufe viele Menschen dann auch aufhören. Und die erste Stufe ist die, wo man dann eben merkt, okay, es muss anders weitergehen, es kann anders weitergehen. Und das ist einmal erstens entweder durch Schmerz, zweitens durch die Inspiration eines anderen Menschen. Zu sehen, wie jemand anderes sein Leben lebt. Zu sehen und dabei nicht, und das kann zum Beispiel manchmal auch zu Beginn angetriggert sein. Also ich fand das faszinierend, dass ich ein Bekannter aus meinem alten Kreis, er hatte sich eine 1:1 Session bei mir gebucht. Und in dieser Session hat er mir gesagt, das war auch ganz besonders, das war ein Mann und wir haben uns von der Feierzeit gekannt. Und er hat gesagt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich am Anfang gesehen habe, wie du es hier rausgeschafft hast und wie du dein Leben verändert hast, ich war super eifersüchtig. Ich habe es dir gar nicht gegönnt. Und so in der Art. Und ich habe das überhaupt nicht böse auch aufgenommen. Ich dachte, wow, ich dachte, danke. Also wie ich habe so viel Mitgefühl gehabt, wie er mir das sagen konnte. Und ich dachte, yes, 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 genau das ist es. Also ich bin in meinem Leben ja auch schon eifersüchtig gewesen oder habe gedacht, oh mein Gott, und ich würde voll gerne das machen oder habe irgendwas gesehen, wo ich dachte, warum beispielsweise funktioniert dies oder das bei mir nicht. Das sind ja alles, also jemand, der sagt, der hat diese Gefühle nicht, der belügt sich selber. Es gibt jedoch tatsächlich Menschen, die gehen weniger durch diese Gefühle oder fühlen sie anders. Also das möchte ich jetzt nicht sagen. Oder die sind vielleicht nicht so verbunden auch mit ihren Gefühlen. Also es hängt ja auch alles mit deinen Energiezentren zusammen und mit deinen Chakras. Und genau. Aber er hat dann eben zu mir zum Beispiel gesagt, er hat erst so eine Eifersucht gefühlt und dann war mein Weg für ihn eine totale Inspiration. Und das ist tatsächlich so. Und das ist auch etwas, was ich lernen durfte anzunehmen oder dann auch zu wissen, warum es schön ist, wenn ich Sachen von meinem Weg teile oder von meinem Leben teile. Und weil ich eben genau dann auch mal an dem Punkt war, wo ich dachte, oh mein Gott, ich möchte jetzt ja vielleicht niemandem eifersüchtig machen, weil dann fühle ich eben so diese Empathie für andere Menschen, was im Endeffekt übrigens gar nichts mit anderen Menschen zu tun hat, sondern nur mit einem Thema von mir, aber es wäre jetzt wieder ein anderes Thema. Und dann wirklich zu sehen, dass das, also eine Inspiration für andere Menschen zu sein und deswegen hier die Erinnerung an dich, wird anderen Menschen helfen, in die erste Stufe des Erwachens zu kommen. Ja, und jetzt denk nicht, oh mein Gott, ich zeige das oder das oder das nach außen, weil ich bin so toll und ich werde Menschen ins Erwachen führen und die erste Stufe des Erwachens. Nein. Das passiert natürlich auf einem ganz natürlichen Prozess, in dem du einfach bist. Ja, I am. I am that I am. Und das ist die zweite Stufe. Also das ist der zweite Schritt und wir sind in der ersten Stufe. Wir sind in der ersten Stufe. Falls es irgendeine Verwirrung gab, wir sind in der ersten Stufe. Immer noch, wo deine Seele erkennt, es gibt einen anderen Weg, um durchs Leben zu gehen. Und diese Erkenntnis kommt entweder durch Schmerz, durch Inspiration durch jemand anderen oder durch deine Destiny. Und das ist dein Schicksal, das ist deine Bestimmung. Also das ist, wenn du merkst, hey, da ist etwas, was größer ist als ich. Und in dieser ersten Stufe, und das ist ganz lustig, ich meine, wenn du mal in diesen Podcast runterscrollst, was eine meiner allerersten Folgen war, die ich für dich aufgenommen habe, sind die Morgen- und die Abendroutine. Und deswegen habe ich damals auch so viele Challenges gemacht mit dem 5-Uhr-Club und dem Frühaufstehen und der spirituellen Praktik, weil wenn du sozusagen als Anfänger und als Neuling in das spirituelle Erwachen trittst und in dieser Zeit auch noch ja, so vielen Ablenkungen im Leben vielleicht, ich sag mal, ausgesetzt bist, ja, da ist es so wichtig, in deinem täglichen Leben Regeln, Routinen zu haben, um diszipliniert zu sein, um auf dem Weg der spirituellen Entwicklung zu sein, um auf dem Weg der spirituellen Persönlichkeitsentwicklung. Ja, dass wenn es zum Beispiel, dass wenn dann auch der Weg hart ist oder dir langweilig ist, dass du dann zu deinen Routinen zurückkommen kannst. Und deswegen ist es so wichtig, am Anfang diese Struktur zu haben. Ja, bedeutet also im ersten Weg der spirituellen Erleuchtung, welcher durch Schmerzinspiration von anderen oder der Erkenner, dem Erkennen deiner Bestimmung sein kann oder dem Erkennen oder sagen wir es mal auch wie dem Finden zu Gott. Ja, auch bei vielen Menschen sagen, oh ja, oder ich habe beispielsweise, ich habe Jesus gesehen oder ich hatte dann, ja, ich hatte eine außerkörperliche Erfahrung und ich habe wirklich, oder zum Beispiel auch ganz oft dann ja eben Nahtoderfahrungen oder bei anderen Menschen dann beispielsweise durch psychedelische Erfahrungen, was im Endeffekt einfach auch nur eine Ablenkung ist und nicht dich zu dem wahren Ort der Stille in dir führt. Doch das sind Wege, die dir zeigen, aha, da ist was anderes. Also du weißt es dann, es ist dann in dir, auch wenn du es dir nicht erklären kannst, aber du weißt dann, okay. Ja, das könnte auch zum Beispiel kommen durch eine besondere Breathwork-Erfahrung. Ja, durch eben dieses zu fühlen, da ist Bewusstsein auch außerhalb meines Körpers. Die zweite Stufe nennt sich Karampat und das ist dann die Stufe, wenn du dann sozusagen durch die erste Stufe gegangen bist, dass es hier wirklich wichtig ist, dass du in einer täglichen spirituellen Praktik bist. Bedeutet, wenn du dich jetzt auch fragst, in welcher Stufe du bist, du kommst von der zweiten Stufe nur in die dritte Stufe, wenn du eine tägliche spirituelle Praktik in deinem Leben hast und einen Mentor. Einen spirituellen Lehrer, mit dem du wirklich arbeitest, ein Mentor, ein Guide, dein Guru, egal wie du es nennen möchtest. Nur dann, nach Jahren in dieser Praktik, kommst du in die dritte Stufe. Egal wie deine spirituelle Praktik aussieht, egal, ob du an Tagen denkst, es ist schwer für mich aufzustehen. Ich meine, deine spirituelle Praktik muss nicht in deiner Morgenpraktik sein. Ja, im Kundalini-Yoga wird diese Praktik Sadhana genannt. Die Zeit auch bevor dem Sonnenaufgang. Ja, deine spirituelle Praktik kann in verschiedenen Wegen, also in verschiedenen Weisen aussehen. Ja, auch zum Beispiel für Charities zu arbeiten oder eben zu helfen und auf Spendenbasis zu arbeiten oder einfach Menschen zu helfen, eine gute Mutter zu sein, eine gute Freundin, das kann auch alles deine spirituelle Praktik sein. Ja, Mitgefühl zu üben, in Vergebung zu gehen. Ja, das heißt nicht nur wenn du ein Journal hast und Journals, machst du eine spirituelle Praktik oder nur wenn du meditierst oder Yoga praktizierst, sondern wie gehst du im Endeffekt wirklich durchs Leben? Doch ganz oft werden wir dafür gewappnet, wenn wir eben auf unserer Matte praktizieren? Oder was macht dann eben auch die Morgenpraxis? Ja, dazu werde ich vielleicht eine andere Folge aufnehmen, ja, warum die Morgenpraxis so wichtig ist und deine spirituelle Praxis. Aber diese Praxis setzt den Grundstein für alles. Wie du in deinem Leben reagierst, wie du auf Umstände reagierst, wie du mit Menschen umgehst. Ja, das alles kommt von deiner Praktik. Und egal wie deine Praktik aussieht, ja, ich habe diese Woche auch meine Morgenpraktik gehabt und meine Gedanken haben mich gekillt. Ich bin aufgestanden, erstmal leicht angeschlagen, ja, also die Integrationszeit jetzt nach dem Training, Ja, es ist immer was Besonderes, wenn man in der Bubble ist, wenn du ein Training machst. Aber die wahre Journey beginnt danach. Ja, das habe ich auch zu meinen jetzigen Auszubildenden gesagt. Die wahre Reise beginnt danach. Als ich damals meine erste Ausbildung gemacht habe zur Yogalehrerin, die Frage ist dann wirklich, was machst du danach? Gehst du den Weg oder gehst du ihn nicht? Gehst du in die nächste Stufe des Erwachens oder nicht? Gehst du in die Umsetzung? Ja, meditierst du nur in einem Ashram oder in einer Yogaklasse oder meditierst du jeden Tag alleine zu Hause? Und wie findest du die Disziplin dahin? Und deswegen brauchst du deinen Mentor, brauchst du deinen Guide. Und nach den Lehren auch des Kundalini-Yoga, es gibt einen Grund, warum unsere Lehren von unseren Vorfahren, ja, Ancient Teachings, es gibt einen Grund, warum diese Praktiken sind, wie sie sind und auch nicht verändert werden sollten. Und das wird gelehrt durch deinen Lehrer. Und deswegen brauchen wir einen Guide. Deswegen hat jeder einen Guide. Jeder Lehrer hat einen Lehrer. Ja, deswegen gibt es auch im Yoga eine ganz gewisse Schüler-Lehrer-Beziehung. Und zurückzukommen von der Geschichte, die ich vorhin auch von meiner Lehrerin geteilt habe. Und das ist ganz spannend. Ich habe ganz wenige Schüler, vielleicht eine Schülerin, wo ich das so sagen würde, und das würde ich natürlich nicht zu meiner Schülerin sagen, wo ich weiß, dass sie so eine Schülerin ist. Und es gibt einen Unterschied. Wir haben Schüler und wir haben Studenten. Also das meine ich, wenn man von Schüler-Lehrer-Beziehung spricht. Weil wenn du deinen Lehrer gefunden hast im Leben, wie das bei meiner Lehrerin war und wie zum Beispiel meine Lehrerin für ganz viele andere Menschen ist, dann machst du alles für diesen Lehrer. Ohne es zu hinterfragen. Ja? Und selbstverständlich, wenn es ein wahrhaftiger Lehrer ist, dann wird dieser Lehrer dir auch immer nur Sachen mitgeben, die natürlich, ich sag's mal so, niemals gegen deine Würde verstoßen, okay? Sondern alle den rechten, wo es um die rechten Maßen geht, ja? Also dieser Lehrer würde nicht, keine Ahnung, was zu dir sagen, ja? Aber ich meine, wenn es darum geht, wie dieses Beispiel, du unterrichtest nur noch Gruppen und deswegen gehst du jetzt dieses Feld putzen zum Beispiel. Wo jemand anderes vielleicht denkt, verstehe ich nicht. Aber ich habe ganz genau verstanden, warum er das ihr gesagt hat. Und es geht darum zu verstehen, dieses Vertrauen zu haben in die göttliche Quelle. Wirklich zu wissen, das hat einen Grund, warum das so ist. Und ich gebe mich hin, ohne es zu hinterfragen. Ich vertraue zu 100%, dass das für mich Richtige ist, weil ich mich auch dem spirituellen Weg hingegeben habe. Zum Beispiel. Und ich meine, dieser Gedanke allein kann manche Menschen total triggern, zu denken, nein, oh mein Gott, ich mache noch nicht, was jemand anderes mir sagt. Aber das ist das wirkliche Vertrauen in deinen Lehrer, wenn du deinen Lehrer gefunden hast. Und deswegen, genau, ist es wichtig, einen Lehrer zu haben, der dir dann auch hilft, committed zu bleiben, der dir dann hilft, durch die Praktik zu gehen. Und ich hatte dann diesen Moment, wo ich dann wirklich auf der Matte war diese Woche und dachte, oh mein Gott, und ich habe keinen Bock und es ist früh und ich bin müde und alles ist so anstrengend und ich habe keine Energie und ich kriege meine Tage und überhaupt. Und dann meine Gedanken waren so laut und ich habe gedacht, werde doch nur leiser. Und dann bin ich durch meine Praktik gegangen und habe sie nicht mal vollständig gemacht. Also ich habe sie gemacht, aber wie ein bisschen abgewandelt, okay? Und also damit was anfangen kannst, es gibt eine Übung, in der rezitierst du ein Mantra und machst eine gewisse Bewegung mit deinen Armen. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, meine Arme zu bewegen und einfach nur das Mantra gechantet und habe gedacht, oh, macht das jetzt überhaupt Sinn, dann weiterzumachen? Und ich habe dann trotzdem, ich glaube 1,5 Stunden war ich da in meiner Sadhana, in meiner Morgenpraxis. Und als ich das Schlussmantra gechantet habe, um die Praxis abzuschließen, habe ich einfach nur geweint und so eine Freiheit gefühlt und hatte den besten Tag. Und ich war so motiviert, dann in meine nächste Praktik zu gehen. Und dann möchte ich dir sagen, das ist die Praktik. Alles, was du während der Praktik fühlst, alles, was in diesem Moment passiert, ist die Praktik. Und morgens getriggert zu sein oder morgens denken zu wollen, ich will nicht aufstehen oder ich bin jetzt müde oder genau das alles, das ist die Praktik. Und ich sag dir, jedes Mal dann morgens, wenn die Sonne dann aufgegangen ist und der Tag beginnt und ich mit den Vögeln aufgestanden bin, ich denke mir aber nur, also dafür stehe ich auf. Das ist der Moment des Tages für mich. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist so, ich denke mir nur, ich wünsche jedem Menschen, dass er dieses kostenlose Geschenk des Lebens und dieses Wunder für sich mitnimmt und nicht durch dieses Leben geht und diese Praktik verpasst. Aber jeder darf natürlich für sich herausfinden, was für sich in seinem Leben und mit ihm oder ihr resoniert. Aber ja, ich kann gar nicht anders. Und dieses Training, das nächste, was ich für mich mitgenommen habe, war die Erinnerung an die Morgenpraxis. Und zwar an die Morgenpraxis vor dem Sonnenaufgang. Die dritte Stufe auf dem Weg und den Stufen zum Weg der Weisheit. Ja, die nächste Stufe der Erleuchtung. Ist eine Stufe, wo, von dieser Stufe habe ich vorhin gesprochen, wo ich gesagt habe, wo dann manche vielleicht aufhören. Weil in dieser Stufe wird entschieden, ob du als Student nun der Master wirst, ob du weiterhin ein Student bleibst oder deine Praktik beendest. Das ist die Stufe, wo deine Seele durch die dunkle Nacht der Seele geht. Ja, the dark night of the soul bedeutet, ganz oft denken viele Menschen, dass die dunkle Nacht der Seele die erste Stufe ist im spirituellen Erwachen, aber es ist die dritte Stufe. Also dein spirituelles Erwachen hat schon früher begonnen. Und in der dunklen Nacht der Seele wirst du geprüft, gehst du diesen Weg oder nicht. Und genau in dieser Stufe wirst du auch geprüft, weil dann kommen, und das ist ganz spannend, in meiner Ausbildung war und ist eine Teilnehmerin. Ich bin gespannt, wie sie sich entscheiden wird, welchen Weg sie gehen wird, weil sie ist genau in dieser Stufe. Und es ist genau die Frage dann, also es ist genau der Moment, wo sich der spirituelle Aspirant all die Fragen stellt. Was mache ich hier? Ja, das ist die Frage, so bin ich in einer Sekte gelandet? Das ist alles vor, oh mein Gott, wo geht's hier hin? Weil es wird irgendwann nur noch tiefer gehen und es wird alles von dir abverlangen. Ja, all deine alten Glauben aufzugeben. Es ist die komplette Neugeburt und die der Weg zu deiner Selbsterkenntnis und sich selbst zu erkennen, ist dein größtes Geschenk in deinem Leben, was du haben kannst und gleichzeitig das mit, ich würde sagen, ja, auch fast beängstigende. Dieser Weg ist nicht ohne deine Macht und deine Kraft und deine Power und dein Licht zu erkennen und zu erkennen, wer du wirklich bist. Und auf diesem Weg hören dann viele auf, also vor allem in dieser dunklen Nacht der Seele, weil, also ich kenne es auch viele Menschen, die beispielsweise über den spirituellen Weg dann zur Religion gefunden haben und ich liebe Religion, aber ich meine damit, dass sie dann Sachen verteufeln, dass sie dann sagen, oh, räuchern, man betet den Teufeln an und manifestieren ist auch vom Teufel, also es ist alles Quatsch. Das meine ich, das ist dann, wo Angst reingekommen ist, wo Angst hineingekickt hat, weil wahre Spiritualität hat keine Angst vor nichts. Also auf dem spirituellen Weg. Auf dieser Frequenz bist du dann gar nicht mehr. Und das ist dann eben genau da, wo diese Klassifikation einsetzt, wo man denkt, ah, okay, Spiritualität ist doch so, ich möchte das jetzt mit meinem Verstand irgendwo einordnen. Also da geht man dann wieder den Weg zurück vom Unsichtbaren in die Zuordnung. Also man geht wieder zurück in den Verstand. Und ja, das ist in der dritten Stufe des Erwachens, durch die dann sozusagen die wenigsten durchgehen. Weil dazu brauchst du, um in die vierte Stufe zu kommen, brauchst du einen hundertprozentigen Glauben an diesen Weg, ja, dich daran zu erinnern, warum du damals im Schmerz warst, warum dich damals jemand inspiriert hat, warum du damals, was du damals gefühlt hast, als du das gefühlt hast, dass da mehr ist, dass da etwas ist, was du niemandem erklären kannst. Ja, kannst du dich daran zurückerinnern, dass es einen Grund gab, dass die erste Stufe begonnen hat und du dich der zweiten Stufe committed hast und nun in dieser dritten bist? Ja, bleibst du hier und gehst du zurück oder gehst du, glaubst du daran? Glaubst du an dieses Unsichtbare und gehst weiter? Und nur wenn du selbstverständlich weiterhin in deiner täglichen Praxis bleibst, mit deinem Lehrer arbeitest und hier im Glauben bist und durch diese dunkle Nacht der Seele gehst, zu welcher natürlich die letzten 10% gehören, wo du weißt, wo viele Menschen aufhören. Ja, das ist der Moment, wo Menschen Ausbildungen abbrechen, wo Menschen Wege nicht weitergehen, wo Menschen Wege nicht abschließen, wo Menschen aus Beziehungen gehen und wo Menschen nicht weiter durch diese dunklen Teile in sich gehen und davor abhauen, was ich natürlich verstehen kann, weil da so viel dazugehört und vor allem, weil du einen Guide auch dafür brauchst und weil du Teachings dafür brauchst, weil es nicht ohne ist. Und wenn du dann hier standhaft gewesen bist und dich durchgeboxt hast, dann kommt die vierte Stufe, Sahaypad. Und in dieser Stufe, nach diesem Sturm von Selbstzweifeln, von dieser dunklen Nacht, kommt wirklich dieses Gefühl von Frieden, von Freude und von Dankbarkeit in deinem Herzen. Okay? Deine Seele weiß hier nun zu 100%, warum sie auf dieser Erde ist, warum sie inkarniert wurde. Du weißt ganz, du verstehst den individuellen Kosmos, deinen Einzelkosmos, den Gesamtkosmos zu 100%. Du verstehst Yoga. Du verstehst, was Unity bedeutet. Du verstehst, warum du hier bist und auf welchen Weg du dich zu 100% hingegeben hast, dass du dich auf den spirituellen Weg zu 100% hingegeben hast zum Guru. Ja, Guru steht dafür, sich aus der Dunkelheit zum Licht zu führen. Ja, das Leben ist ein Guru, du bist ein Guru. Deswegen ist auch ein Lehrer nur eine wie Manifestation von dir und dem Universum, welches eine Reflexion ist, um dich auf dem richtigen Weg zu leiten und zu führen. Und dein Gegenüber ist du und deswegen wird dein Lehrer dir auch nur zeigen, wo du mit deinem eigenen Commitment bist und wo du mit dieser Hingabe in dir bist. Und nur dann bist du in der wahrhaftigen Stufe 4 auf dem Weg der Erleuchtung. Und dann bekommst du wahrhaft, dann bekommst du und bist wahrhaftig dieses Fahrzeug, durch welches das Universum sich selbst manifestieren kann. Ja, dann bist du zum Beispiel, wenn du dann irgendwann in deiner, egal in welcher Arbeit bist, dann, wenn du als Künstler arbeitest, wenn du Musik aufnimmst, wenn du ein Buch schreibst, wenn du Yogalehrer bist, wenn du bereitest dann die Sachen nicht mehr vor, weil du weißt, ab dem Moment, wo du dich eintunst, bist du verbunden. Du bist mit deinem sechsten Energiezentrum und mit deinem Ajna-Chakra verbunden und du bist immer mit deiner Intuition connected. Du bist mit deiner Intuition connected und du weißt immer, wo du bist. Und das ist die Zeit in deinem Leben, wo Zeit ist, dich zu feiern. Ja, wo alles sich in Ausrichtung bringt, in ein Alignment mit dem Ziel deiner Inkarnation und deiner höchsten Bestimmung. Dein ganzes Leben wird nur noch danach ausgerichtet sein. Also du musst dich zuerst diesem Weg hingeben und dann wird sich dein gesamtes Leben danach ausrichten. Und erst dann. Du kommst, bevor du dich hier nicht ausrichtest, nicht in die letzte Stufe. Also verstehst du, wie ich meine? Wenn du beispielsweise auch weißt, wie du in der Welt im Service sein darfst, dann wirst du das in diesem Moment einfach nur sein. Dann kannst du nicht irgendwas anderes in deinem Leben beispielsweise noch machen oder denken, okay, wie soll ich das erklären? Also sagen wir jetzt mal, du weißt genau, als Beispiel, du weißt, dass du hilfst oder deine Aufgabe ist, mit Kindern zu arbeiten. Und dann arbeitest du aber in einer Finanzbank. Und du weißt die ganze Zeit, du bist durch die erste Stufe der Erleuchtung gegangen, durch die zweite Stufe der Erleuchtung gegangen und durch die dritte. Du wirst nicht in der vierten sein, wenn du dich nicht zu 100% dann der Arbeit mit den Kindern beispielsweise hingegeben hast und dann noch in dieser Finanzbank bist. Es geht einfach nicht. Also du darfst erst den Schritt gehen, damit das Universum den Schritt dann auf dich zugeht und dich dann in die Stufe der Freude und der Fülle bringen wird. Du gehst zuerst den Schritt, weil du bist das Universum und dann kommt das Universum mit dir. Ja. Und zum Abschluss, unsere fünfte Stufe ist die Stufe von den Mastern. Ja. In dieser Stufe bist du das komplette intuitive und das kosmische Bewusstsein. Und alle Entscheidungen, die du in deinem Leben triffst, kommen von deinem neutralen Geist. Es gibt einen negativen Geist, einen positiven Geist und einen neutralen Geist. Und alle deine Entscheidungen hier kommen von deinem neutralen Geist. Als Master antwortest du nur noch in deinem Leben auf Sachen, die mit deinem Dharma in Verbindung sind. Und du bist die ganze Zeit in deinem Leben nur in einer spielerischen, glücklichen und präsenten Präsenz. In dieser Stufe, und nun erinnere dich, wo ich meinte, dass meine Lehrerin in dieser Stufe ist, werden Menschen mit dir sein, nur mit deiner Präsenz zu sein. Deine Präsenz alleine wird jeden Raum erhellen, in den du gehst. Du wirst ein Lichthaus sein. Es ist egal, über was du sprichst, es ist egal, was du sagst, es ist egal, welche Teachings du weitergibst. In der fünften Stufe der Erleuchtung, wenn du dieser gechannelte Kanal bist und dein elektromagnetisches Feld um dich herum, deine Aura, deine Präsenz so angehoben hast, dass auch nichts im Außen dich mehr triggert, dass du wirklich immer bewusst aus diesem neutralen Geist auf alles reagierst, dann wirst du durch diese Präsenz auch alles neutral machen. Also man kann dann auch gar nicht wie gegen dich ankämpfen, sage ich jetzt mal. Also weil du hast diese universelle Kraft in dir, alles neutral zu machen, alles in diese Balance zu bringen. Und das sind die wenigen spirituellen Master in unserer Welt und bevor uns und die da waren, die, ja, wie Jesus, wie Mohammed, wie Buddha. Und diese Menschen haben sich auf ihrem Weg gar keine Gedanken gemacht oder gedacht oder wie werde ich erleuchtet oder wie mache ich dies oder jenes. Die waren einfach. Ja, die sind einfach gewesen. Die haben sich keinen Marketingplan überlegt oder irgendwas. Sie sind einfach gewesen. Sie waren in dieser Welt einfach im Service. Sie haben gegeben. Sie waren einfach wanderndes Bewusstsein. Und das haben sie erkannt, dass sie im Endeffekt niemand sind. Außer ein Kanal für die kosmische Quelle. Und ich wünsche mir für dich, egal wo du dich wiedergefunden hast, dass du in deiner Praktik bleibst, dass du in deine Praktik gehst, dass du auf deinem Weg nicht aufgibst, dass du diesen Weg der Weisheit gehst, diesen Weg zurück zu dir, den Weg des Yogas, den Weg zurück zu deiner Seele, den Weg zurück zum Frieden. Und ja, danke, dass du heute dabei warst. Ich habe mich so gefreut, wieder mit dir, mit euch zu sprechen. Wirklich, ich glaube, das erkennst du auch an unserer heutigen Länge der Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du da bist. Erinnere dich daran, bald wird es Donation-Klassen geben. Ich ermutige dich, nimm daran teil und mach etwas für deine spirituelle Praktik. Es wird eine tolle Zeit, es wird eine tolle Verbindung mit uns allen. Und wenn noch nicht geschehen, dann nimm jetzt dein Handy in die Hand, schreib mir deine Frage auf, send sie mir per E-Mail zu, schreib es hier in die Kommentare oder schick mir eine Nachricht auf Instagram und dann werden wir die ganz tolle Folge haben, die auch unseren deutschen Podcast abschließen wird. Also sei ein Teil mit davon. Alles wird wie angekündigt anonym sein. Und in diesem Sinne, so much love, Satnam, deine Christina.